Moin meine lieben Rehkitzretter und alle von euch, die es werden wollen. Und herzlich willkommen zu dieser Folge des Drohnen-Podcasts Return to Home. In den nächsten Minuten wollen wir uns zusammen das Thema der Rehkitzrettung angucken, also wie das technisch abläuft, was ich auch dabei beachten muss und ja, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei! Zum groben Ablauf der Rehkitzrettung brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Das werden die meisten von euch wissen. Prinzipiell ist es ja so, dass ich mit der Wärmebilddrohne eben über das Feld fliege, im besagten Wärmebild dann im besten Fall mein Stück Wild in Form des Rehs zum Beispiel, also des Kitzes erkenne und das dann eben näher ranfliege, klassifiziere, rausgeholt wird. So ist ja erstmal die Arbeitsweise. Und wir gucken uns jetzt einfach mal zusammen an, wie der genaue Arbeitsablauf ist und dann komme ich ein bisschen nochmal ins Thema Wärmebildtechnik rein. Zu dem Ablauf in der Rehkitzrettung. Also als erstes brauche ich natürlich eine Drohne mit Wärmebildkamera, weil nur mit optischer Kamera ist es wirklich sportlich. Wir haben immer wieder Kollegen gehabt über die Jahre, die auch optische Drohnen, also einfach normale Standarddrohnen eingesetzt haben. Mit viel Glück kann das funktionieren. Also natürlich, bevor ich gar nichts mache, dann wäre das wenigstens eine Variante. Aber in der Praxis macht es eher wenig Sinn und ich glaube aktuell, meines Wissens nach, gibt es auch fast keine Kollegen mehr da draußen, die das machen. Auch mit dem Hintergrund, dass eben über die letzten Jahre die Wärmebilddrohnen immer leistungsfähiger und vor allem auch immer preiswerter geworden sind und man dann entweder über Förderung, wo es super interessante Möglichkeiten gibt, insbesondere in Deutschland, oder eben auch über ja eben Spenden von Firmen und so weiter als Hegering, als Jagdverein oder wie auch immer eben dann relativ gut das Geld dann einfach zusammenbekommt. Ja, und das ist dann normalerweise kein Problem mehr und da muss ich jetzt eben erstmal meine Wärmebilddrohne haben. Viel genutzt die Mavic 2 Enterprise Advanced, die vor ja, dreieinhalb Jahren auf den Markt gekommen ist und eben seit 2022 jetzt auf dem Markt Ende des Jahres die Mavic 3 Thermal. Ein großer Sprung zu Mavic 2 Enterprise Advanced, das heißt alle von euch, die noch die Mavic 2 einsetzen, guckt euch gerne die Mavic 3 an. Ist unglaublich, was das System kann, was auch die Zoom-Qualität angeht, was eben auch meine Suche dann deutlich beschleunigt, ich viel effizienter bin und wir haben auch bei uns auf dem YouTube-Kanal Videos veröffentlicht, wo wir die Wärmebildkameras vergleichen. Die Performance der Wärmebildkamera der M3T ist definitiv besser oder eben der große Bruder der M3T, die M30 Thermal, die ist eben von der optischen Zoom-Kamera, speziell was die Nachtsichtfähigkeit angeht, unglaublich. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen und hat eben auch nochmal einen etwas größeren Wärmebildsensor von der Performance eben noch ein Quäntchen besser. Aber jetzt abseits von den Drohnen, ich gehe einfach davon aus, ihr habt sozusagen eine Drohne und möchte jetzt in die Rehkitzrettung einsteigen. Wenn die Drohne natürlich noch nicht vorhanden ist, dann gerne bei uns bei der Europe anfragen. Wir sind einer der größten Händler in Deutschland, was eben Wärmebilddrohnen angeht und können das eben von Hamburg bis nach München auch gerne mit einer persönlichen Einweisung dann eben mit euch oder für euch machen. Aber ich habe jetzt meine Drohne erstmal vor mir stehen und will jetzt eben in der Rehkitzrettung Gas geben und wir gucken, wie ich das mache. Ich erkläre es mal ein bisschen vereinfacht, weil es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen und jeder, sage ich mal, optimiert dann so seinen eigenen Workflow. Aber typischerweise würde ich dann von meinem Schlag, also von meinem Feld, eine Wegpunktroute erstellen, weil ich muss ja meanderförmig, also ich nenne es mal zickzackförmig das Feld abscannen, so ähnlich wie in der Vermessung mit Drohnen, um eben auch Streifen für Streifen abzufliegen und keine Ecke des Feldes zu übersehen. Man kann das bei kleinen Schlägen auch manuell machen, also ich fliege einfach von Hand dann eben die 2-3 Streifen ab, aber ich habe halt speziell je größer die Flächen werden, ein immer größeres Risiko, dass ich eben, dass die Überlappung nicht ganz passt und ich irgendeine Ecke vielleicht übersehen habe und das will halt einfach keiner. Und die Planung einer Mission für eine Rehkitzrettung mit einem normalen Feld von ein paar Hektar, das macht man irgendwie in 30 Sekunden. Also super einfach, ich klicke einfach die Eckpunkte, also ja, die Ecken meines Feldes an, also habe dann ein Polygon mit 4, 5, 6 Punkten und sage der Drohne, jawohl, scan bitte in Höhe X. Mit der M3T wird meistens so um die 60 bis 80 Meter Höhe geflogen. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Effizienz, weil ich möchte ja viel Fläche schaffen, und natürlich einer hohen Detektionssicherheit. Also das so als Anhaltspunkt, was die Flughöhe angeht. Auch da haben wir Videos gemacht, wo wir das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Und flieg jetzt lass die Drohne in der Höhe sozusagen fliegen oder stell die Mission ein und muss dann zum Beispiel noch die Bildüberlappung einstellen, weil die Drohne weiß ja nicht, dass ich Regelsrettung machen muss oder machen möchte, sondern geht davon aus, ich möchte jetzt einen Vermessungsflug oder so durchführen. Das heißt, die Bildüberlappung nach vorne, also in Flugrichtung, die wird man so niedrig wie möglich stellen. Um die 10%. Niedriger kann ich meistens nicht einstellen. Es gibt auch Möglichkeiten, dann das Aufnehmen von Fotos zu deaktivieren. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Möglichkeit, dass man die Drohne losfliegen lässt in die Mission. Dauert eh ein bisschen, bis sie oben ist. Und in der Zeit dann bei der Kamera zwischen Foto und Video hin und her schaltet. Aber es gibt da verschiedene Varianten, um eben das Fotoaufnehmen komplett zu deaktivieren. Ich persönlich finde es gar nicht schlecht, wenn die Kamera oder die Drohne Fotos aufnimmt, weil Speicherplatz kostet ja nichts heutzutage. Und ich kriege ja zigtausende Bilder auf eine kleine Speicherkarte drauf. Und ich habe dann einfach das komplette Feld nochmal dokumentiert. Und wenn ich den Fall habe, weil das kann ja technisch durchaus passieren, dass irgendwie doch der Landwirt dann 2 Stunden später anruft und sagt, hier irgendwie blöd gelaufen, ich habe doch einen Kitz erwischt, dann könnte ich mir im Nachhinein nochmal die Aufnahmen angucken und entweder im Worst Case sagen, ja, irgendwie, da war wirklich ein Punkt, das haben wir übersehen, da müssen wir überlegen, wie wir das in Zukunft vermeiden können. Oder, nee, da war kein Punkt, weil es kann durchaus auch sein, dass die Ricke das Kitz eben ins Feld geführt hat, nachdem man gerade als Drohnenteam sozusagen wieder weitergefahren bzw. gelaufen ist. Das ist zwar selten, aber rein technisch kann das passieren. Und das ist einfach so als interner Nachweis, ist gar nicht mal so dumm. Also ich würde es einfach laufen lassen. Genau, aber das erstmal nur kurz zum Foto. Dann die Überlappung zur Seite, also meine Querüberlappung, empfehlen wir meistens so 30-40%, weil ein bisschen Überlappung sollte ich haben und die Überlappung auch erhöhen, je höher mein Bewuchs ist. Normalerweise habe ich ja eben dann relativ niedrigen Bewuchs, sag ich mal halben Meter oder ein bisschen mehr, je nachdem wie weit das Gras schon ist oder auch der Frühroggen oder was auch immer man abfliegen möchte, und dann reichen 30-40% aus. Aber für Spezialanwendungen, wo ich höheren Bewuchs habe, sollte man die Überlappung erhöhen, weil sonst kann es in speziellen Anwendungen sein, dass ich eben sozusagen ja seitlich mit der Kamera reingucke, obwohl ich senkrecht runterschwenke, aufgrund des Öffnungswinkels der Kamera und dann eben auch im Worst Case Objekte übersehe. Das macht aber dann später die Erfahrung, dann kommt man da rein. Also die Missionsplanung ist super einfach und das schafft jeder nach gefühlt einer halben Stunde Einarbeitung. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Und jetzt habe ich die Mission erstellt, würde die Drohne losfliegen lassen und möchte dann aber, um ja möglichst effizient zu sein, möglichst schnell meine Helfer an dem möglichen Rehkitz haben. Da gibt es verschiedene Workflows und verschiedene Möglichkeiten. Das, was sich eigentlich gefühlt am besten anhört, ist, dass ich, sag ich mal, drüber fliege und einfach die GPS-Position der Kitze speichere und dann danach vielleicht ein zweites Team hingeht und die Kitze rausholt. Hört sich toll an, in der Praxis machen das die wenigsten Teams, weil ich habe 2-3 verschiedene Risiken und Probleme dabei. Das eine ist das Problem, dass ich ja an der Drohne und auch am Boden mit dem Hand-GPS oder dem Handy, was dann der Kollege hätte, eine relativ hohe Messungenauigkeit habe. Und jeder von euch, der schon mal in der Kitzrettung war, weiß, dass es durchaus sehr oft vorkommt, dass das Kitz einen halben Meter neben mir liegt, also das hohe Gras zum Beispiel drüber liegt, durch den Wind drüber gedrückt wurde und ich es einfach nicht sehe. Und wenn ich dann, sag ich mal, drohnentechnisch schon ein paar Meter typischerweise Messfehler habe, mein Handy auch nicht super präzise ist und auch nochmal 1-2 Meter Messfehler GPS-technisch da reinhaut, dann habe ich schon mehrere Meter, Worst Case betrachtet, in dem sich das Kitz da sein kann und dann fängt halt die Suche an, dann habe ich vielleicht Kitze, die schon etwas älter sind und dann rauslaufen, dann habe ich die Möglichkeit eben, wenn ich live mit der Drohne fliege, zu dirigieren, guck mal hier, ist 5 Meter vor dir sozusagen, da hat sich's wieder hingelegt. Und das geht alles nicht, oder zumindest nur schwer, wenn ich im Nachgang die Kitze raushole. Das heißt, eigentlich wird es im Normalfall live gemacht und das auch im besten Fall mit möglichst einer Handvoll Helfern, je nach Größe des Feldes. Das heißt, die Helfer laufen typischerweise über den, ja, den Feldweg und so weiter mit der Drohne mit und können dann eben, sobald die Drohne etwas erkennt, beziehungsweise der Pilot oder der Kollege etwas erkennt, geht man auf Pause, das heißt, die Mission wird pausiert, würde dann über die Zoom-Kamera meistens ranzoomen, um zu klassifizieren, was es ist. Weil wenn zum Beispiel früh morgens die Sonne rausgekommen ist, kann es auch sein, dass eben Maulwurfshügel und so sich erwärmt haben, die auf den allerersten Blick eben aussehen wie ein Rehkitz und auch zumindest ähnliche Größe von der Textur dann haben. Und um das zu klassifizieren, um wenig Fehlalarme zu haben, zoomt man mit der optischen Kamera ran oder fliegt eben auch mit der Wärmebildkamera tiefer und dann sieht man oft schon, okay, könnte Kitz sein, mit dem Risiko, dass es immer noch ein Feldhase oder so natürlich noch sein kann, wenn man es nicht sofort erkennt. Und dann würde die Drohne in ein paar Meter Höhe, so ist typische Arbeitsweise, darüber schweben oder sie bleibt in ihren 60 Meter Arbeitshöhe und ich habe dann eben eben mehrere Walkie-Talkies bei Piloten und den Leuten, die im Feld sind und würde dann eben über Walkie-Talkies Anweisungen geben, was sehr gut funktioniert, auch wenn es sich im ersten Blick blöd anhört, ist wirklich, dass die Person, die zum Kitz läuft, eine Hand oder einen Arm ausgestreckt nach vorne hat. Das heißt, im Wärmebild kann dann der oder die Pilotin sehr gut erkennen, wenn ich den Arm nach vorne ausgestreckt habe, auch wenn es blöd aussieht, wohin sich die Person genau bewegt. Wenn die Person steht, sehe ich das halt sonst nicht. Und dann kann ich über den Arm, der dann sozusagen meine Richtung ist, eben dirigieren, hier nochmal 20 Grad weiter nach rechts und jetzt noch nach vorne 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter und jetzt muss vor dir sein. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, funktioniert das hervorragend. Und da muss aber jeder und jedes Team auch selbst so seinen Workflow finden. Das einfach nur ein paar Tipps aus der Praxis, wie es die letzten Jahre sich so ein bisschen eingependelt hat. Weil da gibt es ja auch viele Teams, die halt richtig viel Erfahrung haben. Auch wir machen eben auch oft Schulungen für Rehkitzretter und so, haben da Kollegen, die dann wirklich tagtäglich auch dann draußen sind in der Saison und sich richtig auskennen seit weiß gar nicht wie vielen Jahren. Und da können wir natürlich auch helfen. Das ist einfach nur so ein bisschen die Erfahrung jetzt außer Praxis, das heißt, dass einfach übers Wärmebild dann Anweisungen geben, über Walkie-Talkie die Personen im besten Fall Arm ausgestreckt halten oder wie auch immer, dass ihr euch da einen passenden Workflow findet. Dann stehe ich, sage ich mal, 1,5 Meter oder 1 Meter vor dem Kitz, kann es im besten Fall schon im Feld oder in der Wiese erkennen. Und muss natürlich darauf achten, aber auch das wird ja oft genug eigentlich kommuniziert, dass ich entweder Handschuhe anhabe, typischerweise, oder so mir ein bisschen Gras nehme, um eben möglichst nicht meinen menschlichen Geruch auf das Kitz zu übertragen, mit dem Risiko, dass die Ricke das Tier sonst nicht mehr annimmt. Das heißt, aufpassen, dass ihr nicht mit bloßen Händen das Kitz berührt, aber auch das sollte für die meisten von euch wahrscheinlich schon klar sein. Und dann macht es oft wenig Sinn, das Kitz einfach nur aus dem Feld zu tragen, auch wenn das einige Teams so machen. Ich habe halt das gewisse Restrisiko, dass wenn nicht sofort anschließend der Landwirt eben kommt, dass eben die Ricke das Kitz wieder ins Feld reinbringt oder mit dem Kitz ins Feld geht. Und das möchte ich nicht. Das heißt, das Typische ist, dass ich eben dann Pappkisten oder Ähnliches habe, also irgendeine Art von Kiste normalerweise, mit denen ich eben die Kitze aus dem Feld rausbringe. Im besten Fall auch beschriftet. Das heißt, dass nicht irgendein Fußgänger auf die Idee kommt, dann die Kitze alle freizulassen, weil der irgendjemand Böses da gefangen hat. Und einmal kurz beschriften im Zweifelsfall und da eben dann die Kisten sozusagen an die Seite irgendwo in Schatten stelle und die dann eben später durch mein Team oder auch durch den Landwirt selbst dann eben wieder geöffnet werden und nach der Maht die Kitze wieder dann eben von ihrer Ricke abgeholt werden. Das heißt, die Kitze schreien dann ja ziemlich laut. Es hört sich auch sehr spannend an, wenn man das erste Mal hört. Und die Ricke ist ja typischerweise irgendwo da vorne im Wald oder so und sieht das. Wir haben teilweise Fälle gehabt, was natürlich auch sehr spannend ist, wo wir das Kitz rausgetragen haben aus dem Feld, das Kitz geschrien hat natürlich und die Ricke dann auf und zu gerannt ist, zum Teil echt bis auf 5 Meter dann ran. Genau, also das ist sehr spannend, weil natürlich die Ricke kann nicht wissen, ob wir jetzt was Böses vorhaben oder was Gutes. Und das ist so die grundlegende Arbeitsweise dabei. Das heißt natürlich eben immer aufpassen, dass ich eben genug Gras und so in die Hand nehme. Da ist ja genug dann nebenan, damit der Geruch nicht übertragen wird. Eben schauen, dass man die Tiere sichert in Form von irgendwelchen Pappkisten und ähnlichem. Und ansonsten da nochmal auch die zig Videos und Infos, die es da online gibt, zum Thema der Kidsrettung angucken. Ist ein Thema für sich, muss man trainieren und üben. Wir können helfen von der Europe, was eben die Drohnenkomplettpakete angeht, also M3T, M30T und so. Alles eben auf Wunsch, auch mit einer persönlichen Einweisung, mit Schulung der Teams vor Ort, bieten wir das eben seit ja, schon sehr, sehr vielen Jahren in Deutschland an. Und da freuen wir uns auf deine Anfrage und unabhängig davon für alle von euch da draußen, die in der Rehkitzrettung unterwegs sind, tausend Dank für euren Einsatz, ist eine super Sache und ich war auch selbst persönlich schon zigmal draußen, guck, dass ich jedes Jahr wenigstens einige Tage draußen bin, auch wenn es nicht Wochen sind und bewundere jeden, der da eben mit sehr viel Elan tagtäglich dann in der Saison dabei ist. Vielen Dank euch dafür und wir sehen uns und bis wir so hören uns bei der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Tschüss.